Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wir wollen noch einmal beten und Gott um seine Hilfe bitten. Ich wollte gerade dafür die zwei Verse noch mal lesen, die wir gesungen haben in Lied 145. O lass uns dich erkennen. Komm, erkläre selbst dein Wort, dass wir dich recht Meister nennen und dir folgen fort und fort. Bist du mitten unter denen, welche sich nach deinem Heil mit vereintem Seufzen sehnen. O, so sei auch unser Teil. Wir beten. Herr, weder in unseren Gebeten noch in unserem Lob, noch in allem, was wir hervorbringen können, gibt es Gründe, uns zu segnen. Aber wir finden den einen Grund vor dir, das Lamm Gottes, das geschlachtet worden ist, den Herrn Jesus, der unser Stellvertreter, unser Mittler vor dir ist, der sein Leben gegeben hat. Und wir danken dir dafür und bitten dich, um seines Namens willen komm du zu uns. Um seines Namens willen offenbare uns dein Heil. Gib uns Einsicht und gib uns Glauben. Wer ist ein Lehrer wie du? Herr, überwinde unseren Unverstand, unsere Störrigkeit, unseren Unglauben und bereite dir Ehre in unserer Mitte. Komm durch deinen Heiligen Geist, lege dein Wort in unsere Herzen und lege es in meinen Mund um deines Namens willen. Amen. Eine Gemeinde, die schwach war und doch stark. Beziehungsweise eine Gemeinde, die in Schwachheit Kraft gewann. Warum? Weil der Herr mit ihr war. Philadelphia ist die eine der Gemeinden mit Smyrna zusammen, die kein Tadel vom Herrn erhielt, sondern nur Verheißungen und den Trost und die Bestätigung des Herrn für das, was sie getan haben. Philadelphia, eine kleine Gemeinde, wir sind auch eine kleine Gemeinde mit einer kleinen Kraft, auch wir sind eine Gemeinde mit einer kleinen Kraft. Und auch fordert uns diese Gemeinde auf, das zu suchen, bei uns zu suchen, uns in den Lichte seines Wortes zu überprüfen, mit der Frage, ob wir das haben, was Philadelphia hatte, ob wir das festhalten, was Philadelphia festgehalten hat. Und so bete ich und hoffe, dass uns die Beschäftigung mit diesem Brief, den Gott der Gemeinde in Philadelphia schreibt und damit für alle Gemeinden, das ist für uns eine Ausrichtung, ist eine Hilfe, aber dass wir dadurch gerade einen Ansporn bekommen, nicht, weil wir auf Philadelphia gucken und sagen, tolle Vorbilder, oder auf uns dann schauen und sagen, das schaffe ich nie, sondern dass wir auf den schauen, der Philadelphia zu Philadelphia gemacht hat und die Verheißungen, die er uns gegeben hat und seinen Willen, den er uns mitgeteilt hat, sodass wir den anschauen, der diesen Brief geschrieben hat, nämlich den Herrn Jesus, und zu dem Gott und damit zu dem Gott von Philadelphia kommen, zum Erretter von Philadelphia, dass er in uns tut, was er dort in dieser Gemeinde getan hat. Aber es sind so wesentliche Dinge, die wir hier finden. Und darum sollten sie auch bei uns im Leben und in unserem Christsein, in unserer Zeit, sehr wesentlich sein. Nun, er beginnt wieder mit der gewöhnlichen Anrede, die wir schon besprochen haben, dem Engel der Gemeinde in Philadelphia schreibe. Vielleicht noch ganz kurz ein paar Sätze zu Philadelphia. Philadelphia war sozusagen so ziemlich im Zentrum von Kleinasien. Am besten hilft es mal, wenn ihr eine Bibel habt, hinten mal die Karte aufzuschlagen. Da seht ihr ganz schnell die Städte, diese sieben Städte, an denen Jesus diese Briefe schreibt. Man sieht, dass es wie so ein Rundweg war. Also es fängt an bei Ephesus an, geht dann direkt nach Norden und dann geht man sozusagen so rüber und wieder runter nach Süden, aber mehr zur Mitte des Landes hin. Und da findet man eine Stadt nach der anderen, also genau so, wie man eben reisen würde, in der Reihenfolge, wie man reisen würde, wenn man alle diese Städte besuchen wollte. Und da kommt man eben an Philadelphia vorbei. Philadelphia wurde 189, also heute heißt die Stadt Al-Azhir ungefähr, ich weiß nicht, wie man das ausspricht, aber diese Stadt wurde 189 vor Christus von Eumenes II. Aus Pergamon gegründet. Und er hat sie gegründet für seinen Bruder. Und sein Nachname oder sein zweiter Name war Philadelphus. Und deswegen gab er der Stadt den Namen Philadelphia nach dem Namen seines Bruders. Diese Stadt ist dann 17 nach Christus, da gab es sehr viel Vulkanasche. Und die Stadt war damit sehr fruchtbar und war eine offene Handelsstadt, sozusagen von Osten nach Westen gab es die Handelsstraßen dort, gab es Weinhänge, also eine Stadt, der es gut ging. Aber diese Stadt wurde zerstört durch ein starkes Erdbeben, das heißt, die ganze Stadt wurde zerstört und ungefähr 19 nach Christus war es und wurde dann wieder aufgebaut vom Kaiser, der sie von Steuer befreit hat und noch Gelder gegeben hat, sie wieder aufzubauen. Dann hat er sie nach seinem Namen benannt, dann kam ein neuer Kaiser, der hat sie wieder nach seinem Namen benannt, diese Stadt. Und wir sehen hier, geht es auch im Text immer wieder um die Namen. Aber durch die Zerstörung der Stadt hatten viele Leute Angst und so zogen sie aufs Land. Das heißt, ihr ganzes Hab und Gut hatten sie verloren und zogen aufs Land und hofften dort sicherer zu sein, weil die Stadt eben nicht so sicher war. Auch da ist ein guter Bezug darin, wie der Tempel Gottes steht und die Säule des Tempels Gottes steht und wie er die Christen zu Säulen des Landes gemacht hat. Aber jetzt schauen wir erstmal direkt auf die Vorstellung des Herrn Jesus. Der Herr stellt sich selbst vor. Nun, wer schreibt Philadelphia? Und Jesus hat für jede Gemeinde besondere Eigenschaften präsentiert, beziehungsweise ihnen vor Augen gestellt, Eigenschaften, die er hat. Und das hat er nicht einfach so getan, nicht einfach nur aus der Luft gegriffen, sozusagen wie der Kaiser, der seine Titel vorstellt, sondern er schreibt diese Dinge, weil er sich selbst der Gemeinde mitteilen will. Er will, dass die Gemeinde sieht, wer der ist, der ihnen schreibt. Damit wird dieser Brief natürlich auch zu einem Brief, der sich unterscheidet von allen Briefen, die wir heute schreiben. Natürlich, wenn der König mir schreibt, also ich bin in einem Land, wo es einen König gibt, einen Alleinherrscher, und er schreibt mir einen Brief und sagt mir, was er tun will und was seine Pläne sind, und er weiht mich ein in seine Pläne, dann weiß ich, dieser Brief hat etwas Besonderes aus dem einfachen Grund, weil hier die Absicht dessen dahinter steht, der die Macht im Moment hat. Was ich aber nie weiß, ob dieser König morgen noch König ist, ob er morgen noch die Macht hat, ob er da noch lebt. Also welche Auswirkungen das, was er schreibt, wirklich für mich hat oder haben wird. Natürlich, wenn es die Verheißung gibt, ich plane damit, ich rechne damit, ich glaube an die Sicherheit und doch fällt es oft und wird fallen. Wir können allein an Philadelphia denken, wenn ich einen Vertrag gemacht habe, einen Landesvertrag, oder ich habe gerade ein Land gekauft oder ein Haus gekauft und da kommt das Erdbeben und alles ist weg. Dieser, der hier schreibt, ist der, der unveränderlich ist. Dieser, der hier schreibt, ist der Herr Jesus selbst und er stellt sich vor. Und damit ist diese Vorstellung eine Selbstoffenbarung. Er will, dass die Gläubigen sehen, wer er ist. Das Erste, was wir sehen, der Heilige. Nun, wir haben so gewisse Empfindungen mit heilig oder Vorstellungen von heilig. Und die wurden teilweise geprägt durch unser eigenes Leben oder durch die Erfahrung, die wir gemacht haben. Aber wenn er sagt, er ist der Heilige, dann ist das eine Offenbarung, die wir in der ganzen Bibel haben von Gott, dem Heiligen. Ich, der Herr, bin heilig und ihr sollt auch heilig sein, sagt Gott immer wieder seinem Volk Israel. Was meint er damit? Nun, das Wort heilig bedeutet ja abgesondert. Und was er damit sagt, ist, dies schreibt der, der mit nichts zu vergleichen ist, der über allem erhaben ist, dem kein Mächtiger auch nur annähernd gleichgestellt ist. weder im Himmel, im ganzen Reich der, die Bibel sagt, also Epheser sagt Paulus, der Kosmopoliten, der Weltherrscher, der Machthaber, der Könige, der Mächtigen, gibt es irgendwas, was auch nur annähernd ihm seine Macht streitig machen könnte. Es gibt nichts, wo man einen Vergleich machen könnte und sagen, wie, warum? Weil er weit mehr ist, der Heilige. Der Heilige sagt aber auch, dieser ist der, der abgesondert ist, also abgesondert, heilig abgesondert ist, von all dem, was unrein ist, was Sünde ist, was unser Leben prägt. Dieser ist der, der vollkommen gut ist. Und alles, was nicht vollkommen gut ist, hat nichts mit ihm zu tun oder ist ihm, kann ihm nicht nahen. Er ist der Heilige. Nun, manchmal, wenn wir Gott als heilig betrachten oder jemand Gott als heilig verkündigt, gibt es ein so gewisses Unbehagen in unserem Inneren. Dieser Gott ist ein heiliger Gott. Wie wirst du je in seine Stadt kommen? Wie darfst du je seine Gegenwart aushalten? Und das ist eine wichtige Frage. Wir gehen aber erst weiter, bevor wir daraus die Konsequenzen ziehen. Der Wahrhaftige. Der Wahrhaftige ist der, der in allem wahr ist, vollkommen wahr ist. Jesus sagt den Juden zu seiner Zeit, und ich möchte euch das mal lesen, weil es sehr stark im Kontrast steht in Johannes 8 zu dem, was wir alltäglich im Leben haben, in diesem Leben haben, nämlich die Lüge. Johannes 8, Vers 31, da sprach Jesus zu den Juden, die an ihm glaubten: Wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen. Also sie sind Nachfolger Jesu. Und Jesus sagt, der ist wahrhaftig sein Jünger, der in seinem Wort bleibt. Und dann sagt er, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Wie befreit Gott sein Volk? Er sagt, durch Wahrheit. Die Wahrheit deckt alle Lüge auf. Es ist wie das Licht, eine helle Taschenlampe, mit der ich mal in den Keller gehe, in dem ich lange nicht war. Und auf einmal sehe ich, was da alles liegen geblieben ist. Und sehe vielleicht die Spinnen, das Spinnengewebe, Mäusekot und allen möglichen Unrat, vielleicht sogar Lebensmittel, die da verfault sind. Das Licht kommt herein und deckt all das auf, womit ich ganz gut leben konnte, solange es finster war. Der Wahrhaftige ist der, der Licht in unser Leben bringt und alles aufdeckt, was nicht mit Wahrheit verbunden werden kann. Also alles, was Lüge ist, was Teilwahrheit ist, was vermischt ist. Und schaut, die Leute mochten das nicht. Er sagt, die Wahrheit wird euch frei machen. Sie antworten ihm, wir sind Abrahams Samen und sind nie jemandes Knechte gewesen. Wie kannst du da sagen, ihr sollt frei werden? Jesus antwortete ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, jeder, der die Sünde tut, ist ein Knecht der Sünde. Der Knecht bleibt nicht ewig im Haus, der Sohn bleibt ewig. Wenn euch nun der Sohn frei macht, so seid ihr wirklich frei. Der Text geht so weiter, dass Jesus ihnen sagen muss, und das lesen wir ab Vers 41. Ihr tut die Werke eures Vaters. Da sprachen sie zu ihm, wir sind nicht unehelich geboren, wir haben einen Vater Gott. Da sprach Jesus zu ihnen, wenn Gott euer Vater wäre, so würdet ihr mich lieben, denn ich bin von Gott ausgegangen und gekommen. Denn nicht von mir selbst bin ich gekommen, sondern er hat mich gesandt. Warum versteht ihr meine Rede nicht? Weil ihr mein Wort nicht hören könnt. Ihr habt den Teufel zum Vater. Und was euer Vater begehrt, wollt ihr tun. Der war ein Menschenmörder von Anfang an und steht nicht in der Wahrheit, denn Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn er die Lüge redet, so redet er aus seinem eigenen, denn er ist ein Lügner und der Vater derselben. Weil ich aber die Wahrheit sage, glaubt ihr mir nicht. Merkt ihr, der Wahrhaftige ist der, der vollkommen wahr ist, der wahrhaftig alles kennt und alles weiß. Es ist also der, vor dem nichts verborgen ist, keine Heuchelei, keine Lüge, keine Falschheit. Vor ihm stehst du bloß und aufgedeckt. Und das ist, die Kombination ist so entscheidend, weil wenn er der Wahrhaftige ist und ich vor ihm stehe, dann kann es, wie wir es im Leben oft haben, kann es Situationen geben, da deckt man, also man hat die Erfahrung manchmal bei Kindern, aber auch bei Verbrechern hat man das auch ganz oft, man redet von der Wahrheit und die sagen, na und? Na und? Macht mir nichts aus. Aber hier kommt der Heilige und der Wahrhaftige. Das heißt, der, der die Macht hat, der abgesondert ist von allem, der Unrecht und Lüge nicht ertragen wird und nicht ertragen kann und nicht ungestraft lässt, und der kommt und sagt, ich bin der Wahrhaftige, ich bin der, der alles kennt und alles weiß. Und manche empfinden das als unangenehm. Schaut, das ist ein Merkmal, dass du falsch mit Sünde umgehst oder dass du gar nicht errettet bist. Für die Gläubigen war das zu allen Zeiten ein Trost. Jeder, der wirkliche Freiheit erfahren hat und frei werden will, empfindet das als Trost. Wisst ihr warum? Wenn ich also, nehmen wir das einfache Beispiel, wenn ich meinen Keller aufräumen will, dann freue ich mich, Licht zu haben, ein helles Licht zu haben. Und ich freue mich, wenn noch einer kommt und sagt, ich helfe dir. Ich befreie dich von dem Unrat. Wenn ich ihn nicht aufräumen will, dann mag ich das nicht. Dann sage ich, lass das Licht lieber aus. Oder man schließt die Tür zu und sagt, damit hier ja keiner reingeht, wenn hier Gäste kommen. Sonst würden sie auf einmal den Unrat sehen. Und das ist das, was hier Jesus schreibt. Und ich möchte euch das einmal zeigen, wie die Gläubigen das aufgenommen haben, nämlich Offenbarung 6, da seht ihr das. Hier beten die Gläubigen, die schon gestorben sind, denn Vers 9 heißt es, und also Offenbarung 6, Vers 9, und als das fünfte Siegel öffnete, sah ich unter dem Altar die Seelen derer, die hingeschlachtet worden waren, um des Wortes Gottes und um des Zeugnisses willen, das sie hatten. Also, hier sind die waren treu dem Worte Gottes gegenüber, werden wir gleich noch haben, und sie waren treu in ihrem Zeugnis für Christus, und schaut, wie sie beten. Und sie riefen mit lauter Stimme und sprachen, wie lange, o Herr, du Heiliger und Wahrhaftiger, richtest du nicht und rächst nicht unser Blut an denen, die auf der Erde wohnen. Diese Gläubigen finden also Trost in genau dieser Bezeichnung, in diesen Titeln des Herrn Jesus Christus und sagen, wie lange, o Herr, du Heiliger und Wahrhaftiger. Oh, sie wissen, dies ist der alle Macht hat im Himmel und auf Erden. Dies ist der, der die Reinheit liebt, der die Wahrheit liebt. Dies ist der, der alles kennt und alles weiß. Dies ist der, der ihre Hilfe und ihre Zuflucht geworden ist. Und sie rufen ihn an als den Heiligen und den Wahrhaftigen. Wenn wir jetzt gleich zu Philadelphia gehen und sehen, was sie durchmachen mussten, dann merken wir, warum der Herr Jesus sich so vorstellt. Jeder, der diese Haltung hat, die Philadelphia hatte, der dankt Gott, dass Gott alles kennt und alles weiß. Und jeder, der sozusagen Reinheit begehrt, Heiligkeit begehrt, und jeder, der ein Christ ist, sollte Heiligkeit begehren, der weiß, Das ist seine Hoffnung. Das ist die einzige Hoffnung für ihn, dass Gott alles kennt und alles weiß. Der Johannesbrief macht es sogar so. Er sagt, selbst wenn dein Herz dich verklagt, selbst wenn dein Gewissen dich anklagt, findest du als Gläubiger Trost und Frieden und Ruhe. Worin? Dass Gott alles kennt und alles weiß. Er sieht dich. Vor ihm bist du bloß und aufgedeckt. Und du darfst es sein, du darfst so kommen, weil er ein Gott der Erlösung ist, ein Gott des Heils. Und das kommt hier weiter, wenn er dann sich vorstellt und sagt, schaut, er sagt hier, ich habe den Schlüssel Davids, der öffnet, sodass niemand zuschließt und zuschließt, sodass niemand öffnet. Dieser Vers nimmt Bezug auf Eliakim. Eliakim war der Verwalter der Schätze im Königreich von Hiskia. Der Schebner wurde abgesetzt und der Eliakim eingesetzt. Und ihm wurde der Schlüssel des Hauses David gegeben, also der Nachkommenschaft David. Er hatte also ungewöhnliche Vollmachten. Er verwaltete die ganzen Reichtümer des Königs. Wenn er sie gab, wenn er den Zugang schuf, so hatte man den Zugang. Er hatte die Vollmacht dazu. Das Bild ist sehr herrlich, deswegen gebraucht es, glaube ich, der Jesus hier. Denn er ist der, der den Himmel öffnet. Er ist der Verwalter aller Reichtümer Gottes für sein Volk. Er öffnet die Schleusen des Himmels und er bringt all den Reichtum des Himmels zu seinen Kindern und er wird sie zu seinen Kindern bringen und er sorgt dafür, dass dieser Zugang für seine Kinder zum Himmelreich und zu allen Schätzen des Himmelreichs offen bleibt. Alles, was Gott den Kindern Gottes gibt, gibt er ihnen durch Christus. Und alles, was sie brauchen, können sie durch Christus empfangen. Es gibt nichts an den Schätzen des Himmels, die Gott nicht durch Christus seinem Volk gibt. Er hat uns gesegnet mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Welten. Und schaut, hier ist eine gebeutelte Gemeinde, eine Gemeinde in Not, eine Gemeinde in Schwierigkeiten. Und der Jesus sagt ihnen, ich bin der, der den Schlüssel hat. Ich bin der, der solche Vollmacht hat, dass niemand zuschließen kann, wenn ich aufschließe. Und niemand aufschließen kann, wenn ich zuschließe. Ich kenne deine Werke. Wer alle Sendschreiben nacheinander liest, hier kommt das Urteil, der sich vorgestellt hat, beurteilt jetzt die Gemeinde. Wer alle Sendschreiben nacheinander liest, bei dem, wie soll ich sagen, gibt es so ein Gefühl beziehungsweise so eine Kombination, zumindest bei mir ist das so, wenn ich lese, ich kenne deine Werke, dann denke ich immer erst so negativ, ne? Ich kenne deine Werke, weil bei 5 Gemeinden kommt dann auch der Tadel in diesem, ich kenne deine Werke. Aber dieses, ich kenne deine Werke, ist auch ein großer Trost. Er weiß alles. Du magst in der Gemeinde gar nichts gelten. Du magst nicht mal für einen Dienst angesehen werden. Vielleicht bist du in der Gemeinde als einer der Geringsten bekannt oder geachtet. Ich kenne deine Werke. Das ist sehr entscheidend. Es gibt viele Beter in der Gemeinde, in der Gemeinde Jesu, die nie berühmt wurden, über die nie ein Buch geschrieben wurde. Die auch keiner hervorhebt als besonders geistlich. Aber Gott kennt sie. Sie stehen vor dem Thron der Gnade und flehen den Segen Gottes auf sein Volk herab. Ich kenne deine Werke. Beter sind meistens die, die genau diese Merkmale tragen, die hier der Jesus dann anspricht. Nämlich, du hast deine kleine Kraft. Die sind schwach in ihren eigenen Augen. Aber schau, der, der also zuschließt und öffnet, der sagt, siehe, ich habe vor dir eine geöffnete Tür gegeben und niemand kann sie schließen. Denn du hast eine kleine Kraft. Er zeigt also, dass der, der zuschließt und niemand öffnet, dass er ihnen eine geöffnete Tür gegeben hat und dass er sie ihnen aufrecht erhält. Und es war eine kleine Gemeinde in Philadelphia und sie hielten an das Zeugnis Gottes fest und verteidigten den Namen Gottes. Wenn es hier also heißt, dass er ihnen, du hast eine kleine Kraft, dann nimmt das, dann zeigt das, wie sie in der Gesellschaft wahrgenommen wurden, nämlich als nichtig, als wertlos, als kein großes Problem, weil sie eben klein waren als Gemeinde. Aber es könnte auch sich darauf beziehen, wie sie in ihren eigenen Augen waren, nämlich dass sie schwach waren in ihren eigenen Augen. Sie dachten, was können wir schon mit unserer Kraft tun? Wir sind nicht stark. Der Herr sagt, ich weiß es auch. Aber du hast mein Wort bewahrt und meinen Namen nicht verleugnet. Und das ist das Besondere hier, mein Wort zu bewahren oder das Wort Gottes bewahren, bedeutet nicht das Glaubensbekenntnis, das ich bei der Bekehrung hatte, ordentlich gepflegt im Regal stehen zu haben und auch nicht es ordentlich gepflegt im Regal meines Kopfes zu haben. Mein Wort bewahrt heißt nicht, ich bin zu keiner Irrlehre übergetreten, sondern gehöre zu denen, die von Anfang bis zum Ende in der Gemeinde des Herrn als gute Mitglieder der Gemeinde stehen. Das bedeutet auch nicht, das Wort des Herrn zu bewahren. Das Wort des Herrn zu bewahren bedeutet, diesem Wort die Stellung zu geben, die ihm zusteht und die Autorität des Wortes in meinem Leben aufrechtzuerhalten. Das bedeutet, das Wort des Herrn zu bewahren. Es gibt keinen, der statisch, das heißt, der das Wort bewahrt in dem Sinn, dass er nicht davon abfällt, also dass er nicht abweicht von dem, was er früher mal geglaubt hat, sondern das Wort des Herrn bewahren kann nur der, der in diesem Wort Fortschritte macht, den Herrn darin sucht, um mehr und mehr zu lernen, was er geoffenbart hat. Jeder, der seine Bibel verstauben lässt und er kann seine Dogmen nicht geändert haben, bewahrt das Wort des Herrn nicht. Er bewahrt es nicht. Aber auch das würde nicht ausreichen. Ich kann also ein Bibelleser sein, einer, der die Bibel studiert, der offen ist für viele Details aus der Bibel und bewahre trotzdem nicht das Wort des Herrn. Wie bewahre ich das Wort des Herrn? Dadurch, dass ich eine Haltung aufrechterhalte, im Gehorsam auf dieses Wort zu antworten. Also, vielleicht sagst du, ich habe nie gestohlen und in der Bibel steht, du sollst nicht stehlen. Und eines Tages deckt dir der Herr auf, wie du seine Zeit stiehlst. Mit irgendwelchen Nebensächlichkeiten. Ändert sich dann was? Oder nicht? Sieht, das Wort des Herrn zu bewahren bedeutet, in dem, was der Herr offenbart, im Gehorsam zu antworten. Auf das, was der Herr offenbart, im Gehorsam zu antworten. Sorge zu tragen, dass es zu einer Übereinstimmung kommt zwischen dir und dem Worte Gottes. Als ich nach Südamerika in die Bibelschule kam, da gab es ein ehemaliges Buch und ein Zeugnis von einem Mitarbeiter hat mich sehr getroffen. Der schrieb dann, ich wusste, dass ich hier in der Bibelschule sehr viel lernen werde und dass es meinen Kopf vollpackt mit biblischen Wahrheiten. Und da hatte ich eine Sorge. dass es eine Kluft gibt, die größer und größer wird zwischen dem, was ich weiß und dem, was ich lebe. Und so habe ich mich entschlossen, dafür zu beten, dass Gott dafür sorgt, dass diese Dinge zusammenbleiben, dass nämlich mein Leben in Übereinstimmung kommt mit dem, was ich lerne. Das ist eigentlich die Haltung eines jeden Christen, das Wort des Herrn zu bewahren. Und hast meinen Glauben nicht verleugnet, sagt er weiter, das bedeutet nicht, dass man irgendwie theologisch was abgesagt, wo irgendwo was abgesagt hat oder dass man nicht genug geredet hat über das Evangelium. Sondern ich glaube, vor allem bedeutet es, was der Jesus meint, wer sich meiner und meiner Worte schämt. Nämlich, du lebst in Übereinstimmung mit dem Worte Gottes, auch dann, wenn du Schwierigkeiten bekommst in deiner Familie, in der Schule, im Staat, mit den Nachbarn, mit den Kindern. Du verleugnest den Glauben nicht, auch dann, wenn es bedeutet, dass du verfolgt wirst, dass du Leid trägst. Als Polycarp hingerichtet wurde, jetzt habe ich die Zahl vergessen, aber ich glaube, es waren bei 10 Leute aus der Gemeinde in Philadelphia, die mit hingerichtet wurden. Sie haben den Glauben nicht verleugnet. Sie hielten fest daran, auch in großen Schwierigkeiten. Und schaut, dass sie eine kleine Kraft haben, war die Grundlage ihrer Stärke. Wir suchen so oft die Sicherheit in uns selbst. Nein, deine Kraft ist, dass du schwach bist in dir selbst. Aber dass du weißt, der Herr ist stark genug, dich in allen Anfechtungen zu tragen, zu erhalten, dir genug Kraft zu geben für jede Schwierigkeit, für jede Situation. Wenn er dich da hineinführt, hat er genug Gnade, um dich durchzuführen. Das ist gemeint. Aber da kommen wir gleich noch drauf. Du hast eine kleine Kraft. Aber vielleicht sollte ich dazu noch einmal einen Vers aus Daniel lesen, Daniel Kapitel 12. Da fragt der Daniel, wie lange soll die Drangsal über dem Volke Gottes sein? Also wie lange soll das Volk Gottes Drangsal haben? Und da heißt es, das ergibt der Engel dem Daniel die Antwort und sagt, eine Zeit, zwei Zeiten und eine halbe Zeit. Und jetzt hört zu, was er da sagt. Wenn die Zerschmetterung der Kraft des heiligen Volkes vollendet ist, so wird das alles zu Ende gehen. Er sagt, Gott hat sogar das Ziel, deine Kraft zu zerschmettern. Gott hat sogar das Ziel, die Kraft des heiligen Volkes zu zerschmettern. Wozu denn? Damit Gott allein ihre Kraft ist. Wenn er sagt, ich habe dir eine geöffnete Tür gegeben, dann muss man sagen, es ist schon erstaunlich, was Gott in Philadelphia getan hat. Alle Gemeinden, von denen wir hier lesen, gab es sehr bald nicht mehr. Philadelphia wurde bewahrt durch die Jahrhunderte hindurch. Und selbst am Anfang des 20. Jahrhunderts gibt es noch Zeugnisse, obwohl der Islam schon die Macht dort hatte, berichten Gläubige von 5 Gemeinden, die dort noch bestehen, die noch in Philadelphia bestanden. Der Herr hat seine Gemeinde bewahrt. Der Herr hat ihr eine geöffnete Tür gegeben. Niemand konnte sie schließen. Und das zeigt uns, wie wichtig es ist, nämlich dieses, sein Wort zu bewahren und seinen Namen nicht zu verleugnen. Der Herr geht weiter und gibt eine weitere Verheißung. Siehe, ich gebe, dass solche aus der Synagoge des Satans, die sich Juden nennen, es nicht sind, sondern lügen. Siehe, ich will sie dazu bringen, dass sie kommen und vor deinen Füßen niederfallen und erkennen, dass ich dich geliebt habe. Er sagt, deine Feinde werden vor dir niederfallen. Die, die dich heute verfolgen, werden morgen kommen und sagen, du bist von Gott geliebt. Synagoge des Satans weist darauf, wir haben den Begriff ja schon gehabt, aber hier sagt er, sie sind Lügner. Er spricht also von Juden, die sich in der Synagoge versammelten und ihre ärgsten Feinde waren. Er spricht also von Juden, die gesagt haben, wir sind das geliebte Volk, wir sind das auserwählte Volk. Und ihr seid Heretiker, Abgefallene, Abtrünnige, weil ihr an diese Nazireer glaubt. Und er sagt, diese, die meinen, sie sind das auserwählte Volk, die meinen, dass sie, wie wir es gerade in Johannes 8 gelesen haben, wir sind Abrahams Kinder, haben sie gesagt, was willst du überhaupt? Er sagt, die werden kommen und vor euch dir niederfallen und werden bekennen, dass ich dich geliebt habe. Welch eine Verheißung, welch ein Zeugnis. Und schaut, Gott fordert uns auf, sein Zeugnis aufzurichten. Er ist der, der die Macht hat, den größten Feind zu überwinden, sodass er kommt und niederfällt und anbetet. In 1. Korinther 14, da lesen wir, dass wenn in der Gemeinde Gottes Wort verkündigt wird, ich übertrage es auf uns, so werden die Heiden, die es hören, niederfallen und bekennen, hier ist der Herr. Und das ist etwas Erstaunliches. Juden, die denken, sie sind das geliebte Volk, das verheißene Volk, Gott sagt, Synagoge Satans, oh, der Herr vermag solche Leute so zu überwinden, dass sie kommen und anbeten und sagen, ja, Gott hat dich geliebt. Das ändert vieles in unserer Bewertung der ganzen Theologie, die wir heute haben. Aber wir gehen weiter wegen der Zeit. Es heißt dann hier, weil du das Wort vom standhaften Ausharren auf mich bewahrt hast, werde ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird, damit die versucht werden, die auf der Erde wohnen. Fangen wir beim zweiten Teil an, damit wir eins oder die gleiche Sichtweise haben, denn in der Aussage, ich werde dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird, damit die versucht werden, die auf der Erde wohnen. Da sagen manche, das ist ein Beweis dafür, dass die Gemeinde Jesu vor der großen Drangsal entrückt wird. Wir kommen da nicht rein, wir kommen nicht in die Drangsal rein. Gott wird die Gemeinde vorher wegnehmen, sodass sie überhaupt nicht in die Drangsal kommt. Und selbst wenn das da stehen würde, müssten sie sich die Frage erstmal stellen, ob sie Philadelphia sind. Ob ihre Haltung Philadelphia ist, dass sie diese Verheißung haben. Man tut so, als würde man automatisch Philadelphia sein und damit diese Verheißung haben. Dabei sagt man gleichzeitig, wir heute als Gemeinde sind Gemeinde Laodicea. Merkt ihr, da steht und da stimmt etwas nicht. Aber das steht auch nicht da. Wenn man das Wort Tereoek, das ist das Wort, was hier steht für bewahren, und diese Verbindung finden wir noch einmal in Johannes Kapitel 17 im Gebet des hohen Priesters, unseres Herrn Jesus, für sein Volk. Und schaut mal, was da steht. Johannes 17, Vers 15. Er sagt hier, ich bitte nicht, lesen wir Vers 14 dazu, weil das sehr gut zu den Merkmalen von Philadelphia passt. Ich habe ihnen dein Wort gegeben und die Welt hasst sie, denn sie sind nicht von der Welt, gleich wie auch ich nicht von der Welt bin. Ich habe ihnen dein Wort gegeben. Das ist etwas Besonderes. Merkt ihr, wenn Gott seiner Gemeinde sein Wort gibt, dann ist es was Besonderes, wenn die Gemeinde sein Wort bewahrt. Aber jetzt kommt das Gebet, Vers 15. Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Und jetzt überlegen wir mal, welch ein Trost wäre dieses Wort für die Gläubigen der damaligen Zeit, die zusehen mussten, wie 10 Leute aus ihrer Gemeinde hingerichtet wurden, verbrannt wurden für das Evangelium. Welch ein Trost ist es für alle Jahrhunderte hindurch. Wir wissen nicht, ob er hier in besonderer Weise die letzte Zeit meint, aber es ist ein Trost, der allgemein gilt. Und das ist so wichtig hier, weil er sagt, ich werde dich bewahren in der Stunde der Versuchung. Warum wird er sie bewahren? Er gibt hier einen ganz klaren Grund. Er sagt, weil du das Wort vom standhaften Ausharren auf mich bewahrt hast, werde ich dich bewahren. Ich werde dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird, damit die versucht werden, die auf der Erde wohnen. Gott wird solche Drangsal auf die Erde bringen, sagt er. Auf den ganzen Erdkreis. Aber dich werde ich bewahren. Warum werde ich dich bewahren? Weil du das Wort vom Ausharren auf mich bewahrt hast. Was ist denn das Wort vom Ausharren? Ausharren bedeutet im Griechischen Hypomone. Luther besetzt es oft mit Geduld. Das griechische Wort sagt inhaltlich aus, darunter bleiben. Die Bedeutung von Ausharren verstehen wir am besten, glaube ich, von Jakobus. Jakobus 1. Lass uns das mal aufschlagen. Ich lese ab Vers 2, Jakobus Kapitel 1, ab Vers 2. Meine Brüder, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen geratet, da ihr ja wisst, dass die Bewährung eures Glaubens standhaftes Ausharren bewirkt. Das standhafte Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollständig seid und es euch an nichts mangelt. Also hier sehen wir die Bedeutung vom standhaften Ausharren. Das standhafte Ausharren soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollständig seid und es euch an nichts mangelt. Jakobus wiederholt sich hier, eigentlich kann man sagen, 4-mal. Er sagt, ein vollkommenes Werk, damit ihr vollkommen und vollständig seid und es euch an nichts mangelt. Also das standhafte Ausharren ist etwas sehr Wesentliches für einen Gläubigen. Und er sagt, dass das standhafte Ausharren sich zeigt dann, wenn ich in Anfechtungen gerate. Das heißt, wenn ich Schwierigkeiten habe, dann kommt standhaftes Ausharren. Schwierigkeiten sind also dafür da, meinen Glauben als bewährt hervorzubringen. Das heißt, Schwierigkeiten sind wie der Schmelztiegel. Das ist das Bild, was er braucht. Petrus gebraucht das gleiche Bild. Er sagt, Nöte, Verfolgungen, Anfechtungen, Ungerechtigkeiten sind wie ein Schmelztiegel. Du hast also einen Handel gemacht und hast ein Stück Gold bekommen. Und dieses Gold, und jetzt bist du nicht sicher, ist dieses Gold echt? Ist es wirkliches Gold? Oder hat dich jemand betrogen, indem er eine gute Mischung gemacht hat, die aussieht wie Gold, die sich anfühlt wie Gold, aber nicht wirkliches Gold ist? Also bringst du es zum Schmied und sagst, hier, prüf mal dieses Gold. Und er nimmt und schmeißt es in den Schmelztiegel. Das heißt, er macht es so heiß, bis es flüssig wird. Und wenn es flüssig wird, dann sieht man beim Gold, ob da falsche andere Stoffe drin sind, nämlich die lösen sich dann von dem echten Gold. Da kann man sehen, wie hoch der Anteil vom echten Gold wirklich da drin ist. Der Herr sagt, dass er uns auch, unseren Glauben auch in den Schmelztiegel bringt. Und der Schmelztiegel ist das Elend, das Leid, die Nöte, die Schwierigkeiten. Und er sagt, dieses Leid ist dafür da, um unseren Glauben als bewährt darzustellen. Gott tut es nicht, damit wir fallen, sondern Gott sagt, er tut es, um offenbar zu machen, was sein Werk im Leben eines Gläubigen ist. Was aber ist die Antwort des Gläubigen auf diese Schwierigkeiten? Ausharren. Sagt er, ausharren. Was bedeutet es, ausharren? Nun, das Gegenteil von dem, was wir die Insel nennen oder die Flucht oder ich halte es nicht mehr aus, sagen wir ganz, ganz schnell. Es reicht, jetzt genug, irgendwann ist genug. Das lasse ich nicht mit mir machen. Oder dass die Antworten mit Zorn, mit Hass, mit Bitterkeit, mit Anklagen, mit Verzweiflung. Jakobus sagt nun, achte es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtung geratet. Seht ihr, das Wort vom standhaften Ausharren zu bewahren bedeutet, ich weiß, dass Gott bestimmt hat, dass sein Volk durch Leid in die Herrlichkeit geht. Dass hier auf der Erde mein Leben bestimmt ist, ein Leben des Kampfes zu sein. Je mehr wir sozusagen unsere Ohren öffnen, um zu gucken, was heute im Christentum verkündigt wird, merken wir, wie entscheidend es für unsere Zeit ist. Man sagt, Gott ist dafür da, damit es dir hier in diesem Leben gut geht, weil du bist ja ein Königskind. Und das hört man nicht nur einmal, hört genau hin, wie viele Christen das wirklich sagen. Das lasse ich nicht mit mir machen, weil ich bin ein Königskind. Gott hat dafür zu sorgen, dass ich gesund bin. Gott hat dafür zu sorgen, dass ich reich werde. Gott hat dafür zu sorgen, dass es mir gut geht. Gott will doch, dass es mir gut geht. Warum wird er mich dann in Leid bringen? Und die Bibel sagt genau das Gegenteil. Sie sagt, dass Gott sein Volk durch Schwierigkeiten läutert. Diese Gemeinde hatte Schwierigkeiten, große Schwierigkeiten, Nöte, große Nöte. Aber sie hielten fest daran, dass Gott es ist, der ein Ziel damit hatte. Und sie blieben darunter, weil sie sagten, wenn Gott ein Ziel hat, nämlich ein vollkommenes Werk, damit ich vollkommen und vollendet bin und es mir nichts mangelt, das heißt, weil ich hier bin, weil Gott so an mir handelt, um mich zu bereiten für seine Wiederkunft, zu bereiten für seine Herrlichkeit, wenn er die Makel von mir entfernen will, wenn er das weltliche Wesen, den alten Adam von mir entfernen will, also nicht in dem Sinne, dass ich meine Abstammung nicht mehr habe, sondern in dem Sinne, dass der alte Adam über mich herrscht. Wenn er dafür sorgen will, dass diese Dinge seinen Sohn in mir hineinbringen, das heißt, dass mein Leben die Charakterzüge seines Sohnes widerspiegelt. Oh, dann will ich darin bleiben und ich will es für Freude achten. Ich will sagen, willkommen Schwierigkeiten, willkommen, nicht weil ich Schwierigkeiten mag, sondern weil sie mir Christus bringen und Christus sich darin offenbart und weil Gott mich dadurch Christus ähnlich macht. Und das ist mein Verlangen, das ist meine Sehnsucht. Seht, das machte Philadelphia zu Philadelphia. Warum war diese Gemeinde herrlich? Weil sie Gott an sich handeln ließen. Weil sie Gottes Schulung, Gottes Schule und das Leben, wie es kam in ihrem Leben, in ihrem eigenen Leben, als Schule von Gott annahm, als Schmelztiegel, wo ihr Glaube geläutert wird, wo ihr Charakter geläutert wird. Sie sahen Gottes Hand in diesen Dingen und sie ließen sich verändern durch Gottes Gnade. Merken wir, das Lob und die Verheißung galt der Gemeinde. Und genauso gilt sie uns. Es ist eine Verheißung darin. Bewahre das Wort vom standhaften Ausharren. Es ist eine Doppelbetonung. Ne? Ausharren heißt ja, ich bleibe darunter. Er sagt, standhaftes darunter bleiben. So als ob er sagen will, oh, eure Schwierigkeit wird doppelt sein. Aber ihr habt standhaftes Ausharren. Eure Antwort ist Doppelausharren. Eine Antwort, die sagt, wir wollen nicht aus Gottes Schule weichen, bis er sein Ziel an uns erreicht hat, wenn nur er zu seinem Ziel kommt. Und darum will ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung. Er sagt, du bewahrst das Wort vom standhaften Ausharren. Und die Verheißung ist wunderbar. Sie sagt, ich werde mich drum kümmern. Egal welche Schwierigkeiten du hast, ich halte dich treu. Ich gebe dir die Kraft. Ich sorge für die Umstände. Du hast meine Zusage. Du wirst hindurchgeführt. Wohin? Hindurchgeführt durch das Leid. Du kommst an in die Herrlichkeit. Du wirst die Verheißung erben. Du wirst durch Gottes Macht bewahrt zu dem Heil, das er für dich bereitet hat. Die Zeit ist um, hier wollen wir heute aufhören. Wir wollen einfach das nächste Mal dann den zweiten Teil anschauen, indem wir beim standhaften Ausharren wieder anfangen. Denn wir sehen ja, wie wir entscheiden, dass hier in diesem, für diese Gemeinde war, wie entscheidend das für uns ist. Diese Gemeinde bekam das Lob des Herrn, aber es zeigt uns, wie wichtig diese Dinge sind, wie wichtig, wie hilfreich das Wort des Herrn für diese Gemeinde, für uns ist. Denn auch für unser Leben, wenn wir Gottes Kinder sind, hat Gott manche Anfechtungen und Schwierigkeiten. Und die Nöte könnten noch größer werden. Aber seht, hier sind die Verheißungen. Und dieser Brief soll uns ermutigen, auf diese Verheißungen zu blicken, diese Verheißungen anzuschauen und den Herrn zu bitten, dass auch wir eine Gemeinde werden, die Philadelphia heißt. Nicht, weil wir uns Philadelphia nennen, sondern weil er uns Philadelphia nennt. Auch das werden wir dann nächstes Mal nochmal zusammenbringen. Lass uns noch beten. Herr, wir danken dir, dass du der Heilige und der Wahrhaftige bist. Wir danken dir, dass du es warst, der dies zu unserem Trost gemacht hat. Wir bitten dich für die, die vor dir fliehen und die den Ersatz suchen in anderen Göttern neben dir. Nicht, weil es welche neben dir gibt, sondern weil sie dich, weil sie andere Dinge dir gleichsetzen. O Herr, erbarme dich auch über sie. Wir bitten dich, dass du dein Evangelium sendest und dein Volk erfreust an deinem Heil. Wir bitten dich, dass du dein Evangelium sendest für die, die verloren sind, dass sie deinen Heiland erkennen und Gnade finden zur Umkehr. Und nun, Herr, rufen wir dich an, dass du auch uns dieses standhafte Ausharren gibst, das, was wir brauchen, um vollendet zu werden, um bereitet zu werden für deine Herrlichkeit. Komm du und handle an uns als deinem Volk und gib uns, dass wir in deinem Schmelztiegel bleiben, in deiner Schule bleiben. Komm mit deiner Erlösung, lass sie groß werden in unser aller Leben. Gib uns die Freude, dir zu dienen. Mach uns gering in unseren Augen. Gib, dass wir eine kleine Kraft haben bei uns selbst, aber dass du unsere Kraft bist. Und dass wir stark sind in dir und in der Macht deiner Stärke. Herr, du hast den Tod überwunden. Du hast unser Fleisch überwunden. Du hast den Satan überwunden. Gepriesen sei der Name. Darum gib uns den Sieg. Nun leite uns in dieser Woche, in der kommenden Woche. Richte unsere Augen auf dich, den Erhöhten, den, der den Schlüssel Davids hat. Wir bitten dich in allen Schwierigkeiten, komm durch deinen Heiligen Geist und gib uns deinen Trost. Wir bitten dich, nimm diese Neigung aus deiner Schule zu fliehen. Segne uns, dich zu erkennen. Herr, du vermagst, unseren Geist, unsere Seele und unser Leib vollkommen zu bewahren, unsträflich und tadellos, bis dass du kommst. Darum rufen wir dich an. Segne uns mit diesen ewigen Segnungen. Um Christi Jesu Willen. Amen.